Hören Sie nun Pastor Wyatt Cieslka.
Es ist ein besonderer Sabbat heute, der wöchentliche Sabbat zwischen dem Posaunenfest und dem Versöhnungstag. Und so sprechen wir heute über die große Bedeutung dieser Zeitspanne in prophetischer Hinsicht, in der wir uns jetzt befinden zwischen dem Posaunenfest und dem Versöhnungstag. Beginnen wir die Predigt, indem wir eine bekannte Schriftstelle aufschlagen, Kolosser Kapitel 2. Und ich möchte damit beginnen, weil es uns wirklich hilft, uns auf die Predigt heute einzustimmen. Kolosser Kapitel 2, Verse 16 und 17. Sie kennen diese Passage. Sehen wir sie uns kurz an und lesen wir sie, so wie sie wirklich hätte übersetzt werden sollen. Kolosser 2, Vers 16. So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertags, eines Festtags, Neumondes oder Sabbats. Diese sind ein Schatten zukünftiger Dinge, außer der Leib Christi. Die Kirche Gottes ist der Leib Christi und sie hat die Autorität, Entscheidungen zu treffen, wie wir Gottes heilige Tage feiern. Aber beachten Sie, Geschwister, hier in Kolosser 2, Verse 16 und 17, hier ist es sehr klar für den Apostel Paulus, wie er von Gott inspiriert wurde, dass die heiligen Tage ein Schatten, ein Vorausblick für zukünftig kommende Dinge sind. Sie sind ein Vorausschatten für zukünftige, bedeutsamere Ereignisse, beeindruckendere und wunderbare Dinge. Sie sind nicht nur ein Rückblick, und so schauen wir auch nicht zurück heute in der Predigt, denn diese Festtage haben besondere Bedeutung, wie wir in 3. Mose auch lesen, und bei Jesaja und sonst wo. Und so haben sie nicht nur eine Bedeutung als Gedenkfeiern für die Vergangenheit, sondern sie sind auch ein Schatten für zukünftige Dinge. Sogar Gottes wöchentlicher Sabbat ist ja ein Vorausschatten für etwas, was noch kommt. Denn er ist ein Sinnbild für die zukünftige milleniale Ruhe für das 1000-jährige Reich Gottes. Und natürlich blickt der wöchentliche Sabbat auch zurück auf die Schöpfungswoche. Aber hier sagt Paulus, diese heiligen Tage, die wir jetzt feiern, und besonders die Herbstfesttage, wie auch alle von Gottes heiligen Tagen, haben eine zukünftige Bedeutung. Beginnen wir also die Predigt, indem wir sehr kurz alle heiligen Tage durchgehen und wir werden besondere Zeit auf den Versöhnungstag legen, der nächste von Gottes heiligen Tagen ist, auf dem wir uns auch freuen, ihn einzuhalten. Der Versöhnungstag ist auch ein Vorausschatten für etwas, was noch kommt. Und es gibt bedeutsame Ereignisse, die am Posaunenfest stattfinden werden. Es gibt eine ein Jahr dauernde Zeit des Tags des Herrn und dann gibt es die Zorneschalen, den Versöhnungstag und alles, wofür er steht, und dann natürlich das Laubhüttenfest, das ein Sinnbild für das Millennium ist. Verschaffen wir uns einen Überblick über das, was Gott uns in der Schrift überliefert hat, was das Sinnbild für die heiligen Tage ist. Wir beginnen natürlich mit dem Passa. Das Passa ist das erste Fest, und das Passa selbst ist kein heiliger Tag. Es ist eine geheiligte Gedenkfeier, aber es ist kein heiliger Tag. Das Passa, so wissen wir, ist eine besondere Gelegenheit, wo wir des Opfers Jesu Christi gedenken, des Lammes Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Es nimmt ihre und meine Sünden weg. Schlagen wir auf Johannes Kapitel 1. Johannes Kapitel 1. Warum war es, dass Johannes der Täufer Jesus in Johannes Kapitel 1 so nannte, wie er ihn nannte? Johannes Kapitel 1, Vers 29. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Der erste Schritt in Gottes Heilsplan, für jeden von uns persönlich und für die Welt insgesamt, war, dass Jesus Christus getötet werden musste, geschlachtet, was vorgesehen war von Anbeginn der Welt an, um die Sünden der Welt wegzunehmen. Damit wir von der Todesstrafe für unsere Sünden, nämlich den ewigen Tod, erlöst werden konnten. Unsere Sünden mussten vergeben werden, damit wir eine Beziehung mit Jesus und dem Vater eingehen konnten. Johannes der Täufer erkannte also, wer Jesus Christus war. Er beschreibt ihn als das Lamm Gottes. Schlagen wir auf Offenbarung, Kapitel 5. Wiederum, wir berühren nur sehr kurz die Bedeutung des Passas. Ich schlage jetzt nicht 3. Mose 23 auf, um die Bedeutung des Passas zu erklären. Wir gehen nur sehr kurz auf die Bedeutung der Festtage ein. Und wir wollen viel Zeit heute dafür verwenden, den Versöhnungstag zu besprechen. Offenbarung, Kapitel 5. Hier haben wir einen anderen Johannes, den Apostel Johannes. Johannes befand sich da auf einer Insel in der Verbannung und es heißt in Offenbarung 1 und Vers 1, Jesus Christus gab ihm diese Vision zukünftiger Dinge und so ist es also hier Jesus Christus, der Johannes inspiriert, diese Worte niederzuschreiben. Offenbarung 5 und Vers 6. Johannes schaut hier, Offenbarung 5, Vers 6, und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen. Dasselbe Lamm, das Johannes der Täufer gesehen hatte, ein paar Jahrzehnte zuvor, und nun sieht der Apostel Johannes dieses selbe Lamm, aber nun ist es Jesus Christus in seinem verherrlichten Zustand und er befindet sich beim Thron Gottes. Und mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten, mitten unter den Ältesten, sah er ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und nur Jesus Christus war würdig, dieses Buch aus der Hand Gottes zu nehmen, das Lamm, das geschlachtet werden sollte von Anbeginn der Welt und das geschlachtet wurde, um unsere Sünden zu entfernen und durch dessen Blut unsere Sünden vergeben wurden. Sie sind bedeckt, im Griechischen kapar, dessen Bedeutung wir in Kürze besprechen werden, hinsichtlich des Versöhnungstags. Und der Versöhnungstag und das Passa lehren uns ähnliche Lektionen. Dieses Lamm war würdig, dieses Buch zu nehmen und natürlich auch die Siegel zu öffnen. So sehen wir hier Jesus Christus in seiner Herrlichkeit. Und wir wissen in 1. Korinther, wir schlagen es nicht auf, aber in 1. Korinther werden die neutestamentlichen Symbole für das Passa erklärt. Und so nehmen wir in Gottes Kirche, die wir getauft sind, die wir uns selbst geprüft haben und vor Gott in einer demütigen und reuevollen Einstellung kommen, wir nehmen teil an diesen Symbolen in der Passaversammlung und so feiern wir es mit den neutestamentlichen Symbolen. Das zweite Fest und auch der erste heilige Tag ist der erste heilige Tag der ungesäuerten Brote. Die Tage der ungesäuerten Brote beginnen und enden mit jeweils einem heiligen Tag und sie sind ein Sinnbild für das Entfernen von Sauerteig, für unseren Hochmut, unsere Schlechtigkeit und Bosheit und Zweifel und alle schlechten Dinge, mit denen wir geplagt sind und aus denen wir herauskommen müssen. Und wir sind alle bemüht zu überwinden und unser ganzes Leben, jede Woche unseres Lebens, kämpfen wir gegen unser altes Ich. Der Apostel Paulus spricht davon. Und so feiern wir jedes Jahr in Demut und nehmen teil an den Tagen der ungesäuerten Brote. Und vor diesen Tagen überprüfen wir uns selbst und wir überprüfen unser Zuhause und entfernen den Sauerteig aus unseren Wohnstätten und das erinnert uns daran, dass wir die Sünde aus unserem Leben entfernen müssen. Und ich habe 1. Korinther erwähnt, schlagen wir auf 1. Korinther Kapitel 5 und schauen wir, was Paulus hier aufzeichnet über die Einstellung und die Bedeutung, an die wir uns erinnern sollen hinsichtlich der Tage der ungesäuerten Brote. Wiederum nur ein sehr kurzer Überblick über Gottes Festtage und heilige Tage. Und so erinnern wir uns an deren tiefgründige Bedeutung. 1. Korinther, Kapitel 5, Vers 6. 1. Korinther 5 und Vers 6. Paulus ermahnt uns hier, wie auch die Gemeinde in Korinth, die damals Sünde tolerierte. Sie waren aufgeblasen. Sie rühmten sich der Tatsache, dass sie so vergebend wären. Sie fühlten sich damit gerecht, dass sie eine sehr schreckliche Sünde hier zuließen, tolerierten, die unter ihnen stattfand. Und so weist Paulus sie hier in Vers 6 zurecht, als er sagt, euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den gesamten Teig durchsäuert? Paulus ermahnt sie also hier, schafft den alten Sauerteig weg, der die Gemeinde von Korinth hier durchsäuerte. So gab er ihnen also die Anweisung, wie er uns die Anweisung gibt, den Sauerteig, den wir in unserem Leben haben, wegzuschaffen aus unserem Leben. Wir müssen das täglich tun, aber natürlich besonders noch einmal vor den Tagen der ungesäuerten Brote. Und es ist sehr wichtig, dass wir uns daran erinnern, das auch zu tun. Vers 7, 1. Korinther 5, Vers 7. Denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Unsere Erlösung begann mit Christi Opfer. Sein vergossenes Blut beginnt den Heilsplan. Und die heiligen Tage sind ein Sinnbild für Gottes Heilsplan, für uns persönlich und für die Menschheit. Vers 8. Darum lasst uns das Fest feiern. Und es geht hier um das Fest der ungesäuerten Brote, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Und so erinnern wir uns heute daran, vor und während der Tage der ungesäuerten Brote. Und danach kommt natürlich das Pfingstfest, das Fest der Erstlingsfrüchte, ein Sinnbild für die kleine Ernte der gezeugten Kinder Gottes. Wir sind jetzt gezeugt durch Gottes Heiligen Geist, wenn wir getauft wurden, wenn wir bereut haben, wenn uns die Hände aufgelegt wurden, so sind wir jetzt gezeugt Und so ist das Pfingstfest ein Sinnbild für die Ernte der Erstlingsfrüchte. Schlagen wir dafür auf Jakobus Kapitel 1, Vers 18. Jakobus 1 und Vers 18. Und wir wissen, im Alten Testament, wir schlagen es nicht auf, aber dort gab es zwei Brotlaibe, die der Priester vor den Altar Gottes brachte. Ein Leib war ein Sinnbild für die alttestamentliche Kirche und der andere Leib war ein Sinnbild für die neutestamentliche Kirche. Diese zwei Schaubrote. Und so sehen wir, Geschwister, dass auch das, was die Leviten und der Hohepriester damals taten, ein Vorausschatten war für das, was Gott für uns geplant hatte, für die neutestamentliche Kirche, repräsentiert durch diesen zweiten Brotleib. Und hier in Jakobus, Kapitel 1 und Vers 18, wird auf uns Bezug genommen als eine Art Erstlinge. Jakobus 1, Vers 18, er schuf uns nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Sie und ich wurden hervorgebracht und wir hoffen, Erstlinge zu werden und das ewige Leben im Reich Gottes zu ererben. Und danach kommt natürlich das Posaunenfest. Schlagen wir auf 1. Thessalonicher, indem wir schnell durch diese Festtage gehen, und dann machen wir es etwas langsamer und besprechen den Versöhnungstag, den nächsten heiligen Tag, auf den wir uns dann freuen. Aber das Posaunenfest, 1. Thessalonicher, Kapitel 4, auch eine vertraute Schriftstelle und auch eine wichtige Schriftstelle, in der wir alle Trost finden können, wenn wir jemanden verloren haben, den wir lieben. Wenn jemand stirbt und wir diese Person verloren haben, dann wissen wir, sie ist nicht für immer verloren, sie brennt nicht für immer im Höllenfeuer und sitzt auch nicht im Himmel und schaut auf uns nieder. 1. Thessalonicher, Kapitel 4 und Vers 13. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, die gestorben sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wir in Gottes Kirche sind so gesegnet, es ist ein großer Segen, ein herrliches Geschenk, dass wir dieses Verständnis haben dürfen, und so müssen wir nicht trauern wie die in der Welt, die nicht wissen, wo ihre Lieben jetzt sind, die nicht wissen, ob ihre Geliebten jetzt im Höllenfeuer brennen oder ob sie einfach für immer verschwunden sind. Sie wissen es nicht, aber wir wissen es, Geschwister. Das Wort Gottes ist sehr klar. Diejenigen, die gestorben sind, sind entschlafen. Sie sind jetzt im Grab, ohne Gedanken, ohne Bewusstsein. Vers 14, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, und Paulus freut sich auf die zukünftige Wiederkehr des auferstandenen Jesus, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Diejenigen, die in Jesus entschlafen sind. Vers 15, denn das sagen wir mit einem Wort des Herrn. Paulus spricht hier also mit Autorität, er gibt uns eine Erklärung, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Abraham, David, Esther, sie werden auferweckt und verwandelt. Die Schrift sagt, dass das direkt vor uns geschehen wird. Wir werden ihnen nicht zuvorkommen. Vers 16, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Wenn wir einmal auferweckt sind zur Unsterblichkeit, werden wir immer mit Gott sein, immer mit Christus sein, immer mit dem Herrn sein. Wir werden eins sein mit Gott. Wir werden Geistwesen sein, werden während des tausendjährigen Reiches, des sogenannten Millenniums, am Leben sein. Wir werden die hundertjährige Zeitspanne danach leben, die bekannt ist als das Gericht des großen weißen Throns. Und wir werden für immer und ewig leben. Es wird kein Ende unserer Existenz geben. Wir werden unter Gott herrschen, uns werden Aufgaben und Verantwortung übertragen. Wie es in der gesamten Bibel heißt, Gott hat einen wundervollen Plan und wir wissen noch nicht einmal alles, was Gott für uns vorbereitet hat. Aber wir wissen, dass seine Regierung für immer und ewig andauert und wir werden ein Teil davon sein. Matthäus 24, Vers 31. Matthäus 24, Vers 31. Weitere Hinweise auf die Bedeutung des Posaunenfestes für uns, was wir aus dem Posaunenfest lernen können. Matthäus 24, Vers 31. Wir beginnen zu lesen ab Vers 29. Zugleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit, und es ist interessant, wie präzise Gott hier ist, und warum sollte er auch nicht präzise sein? Aber beachten Sie, wie präzise Gott hier ist, in seiner Wortwahl, in der Sprache. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit, und wie lange ist die Bedrängnis? Wir werden geschützt für eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Die Bedrängnis selbst technisch gesehen, dieser Abschnitt der Endzeitereignisse, dauert 2,5 Jahre. Und der Tag des Herrn ist ein weiteres Jahr. Christus beschreibt es hier also ganz präzise. Sogleich nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen. Und so haben wir also die Ankündigung hier für den Tag des Herrn, für die einjährige Zeitspanne, die bekannt ist als Tag des Herrn. Die Sterne werden vom Himmel fallen, Vers 29, und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen, Vers 30, und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Und so haben wir also die einjährige Zeitspanne des Tages des Herrn, abschließend mit der Rückkehr Christi und seiner Heiligen, die dann auf die Erde herabsteigen nach dem Hochzeitsmahl. Satan wird entmachtet sein und gebunden und Christus wird herrschen für 1000 Jahre. Und so kommen wir zum Versöhnungstag. Dies berührt die Bedeutung des Versöhnungstags und so besprechen wir jetzt den Versöhnungstag, den nächsten Schritt in Gottes Heilsplan, in seinem heiligen Kalender. Was ist das Sinnbild des Versöhnungstags, Geschwister? Wir freuen uns auf das Fasten, freuen uns auf mehr Gebet, Bibelstudium und Meditation. Wir können in der Schrift lesen, wir freuen uns auf die Sabbatversammlung am Versöhnungstag, aber worauf wir uns wirklich freuen, sind die zukünftigen Ereignisse, die durch den Versöhnungstag dargestellt werden, für die der Versöhnungstag ein Vorausschatten ist. Erfreuen wir uns an diesem Wissen, denken wir darüber nach, über diese Realität, für was steht der Versöhnungstag? Der Versöhnungstag steht für die Verbannung des Satans, eines der entscheidendsten Ereignisse, das jemals stattgefunden hat. Der Versöhnungstag versinnbildlicht, dass diejenigen, die auferweckt werden, eins werden mit Gott. Sie werden Teil der Gottfamilie. Schlagen wir auf Offenbarung, Kapitel 20. Offenbarung 20, Verse 1 bis 3. Offenbarung, Kapitel 20, Verse 1, 2 und 3. Und am wahrscheinlichsten wird dieses Ereignis auch an einem Versöhnungstag stattfinden. Der folgt auf das Posaunenfest und der selbst direkt vor dem Laubhüttenfest kommt. Offenbarung 20, Vers 1. Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für 1000 Jahre. Und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel obendrauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die 1000 Jahre. Danach muss er losgelassen werden eine kleine Zeit, und dann wird er wieder verführen. Das wird dann die Zeitspanne des Gerichts des großen weißen Throns sein. Schlagen wir jetzt auf 3. Mose, Kapitel 23. Wir fasten am Versöhnungstag. Warum fasten wir am Versöhnungstag? Wir haben bereits einen kleinen Einblick bekommen, was der Versöhnungstag versinnbildlicht. Aber warum fasten wir am Versöhnungstag? Es ist uns natürlich geboten, aber warum tun wir es? 3. Mose 23, Vers 27. 3. Mose, Kapitel 23. Vers 27, am 10. Tag in diesem 7. Monat ist der Versöhnungstag. Da sollt ihr eine heilige Versammlung halten, es ist ein hochheiliger Sabbat, und fasten. Wir sollen also am Versöhnungstag fasten und dem Herrn Feueropfer darbringen und sollt keine Arbeit tun an diesem Tage. Keinerlei Arbeit. Und es war schon immer interessant für mich, den Vergleich zu sehen zu Vers 25 zum Posaunenfest. In der Elberfelder Bibel sieht man hier den Gegensatz in Vers 25, wo es heißt, ihr sollt keinerlei Dienstarbeit tun. Und auch in Vers 35, hinsichtlich des Laubhüttenfestes, gibt es dort eine heilige Versammlung, keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun. Wir können auch am Pfingsttag sehen, Vers 21, keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun. Aber am Versöhnungstag heißt es, keinerlei Arbeit dürft ihr tun. Keine Arbeit, überhaupt keine. Es ist ein sehr, sehr heiliger Tag. Ein sehr erfreulicher Tag, in dem was er versinnbildlicht. Und es ist auch ein sehr ernüchternder Tag. Wir schlagen es nicht auf, aber wir wissen, zu fasten bedeutet, ohne Wasser und ohne Nahrung zu sein. Esther 4 und Vers 16 ist eine Schriftstelle, auf die Sie dabei hinweisen können, die klar macht, anderen gegenüber, wenn wir fasten, dann essen und trinken wir nicht für diese Zeitspanne, wenn wir fasten. Das ist Esther 4, Vers 16. Fasten ist auch ein sehr wirkungsvolles geistliches Werkzeug, um Gott näher zu kommen. Schauen wir uns ein Beispiel dafür an. Markus Kapitel 9. Fasten hilft uns, Gott sehr nahe zu kommen. Und Gott will, dass wir ihm nahe kommen, jeden Tag unseres Lebens, aber besonders am Versöhnungstag. Es ist eine wichtige Bedeutung darin, hinsichtlich dessen, was an diesem Tag geschehen wird, was dieser Tag symbolisiert, dass Satan verbannt wird und wir freuen uns darauf, dann eins zu sein mit Gott, für immer und ewig. Markus Kapitel 9, und beachten wir in Vers 25. Markus 9, Vers 25, als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus. Und der Knabe lag da wie tot, so dass die Menge sagte, er ist tot. Markus 9, Vers 27, Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf. Und er stand auf. Vers 28, und als er heimkam, fragten ihn seine Jünger für sich alleine, warum konnten wir ihn nicht austreiben, diesen bösen Geist? Sie hatten bereits andere Geister ausgetrieben, sie hatten Leute geheilt, sie hatten in Christi Namen gepredigt, aber sie konnten diesen Geist nicht austreiben. Dies war offenbar ein besonders mächtiger Dämon, und Christus antwortete in Vers 29, und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten und Fasten. Es brauchte eine besondere Nähe zu Gott, um mit diesem Geist umzugehen. Man musste Gott noch näher sein, um mit diesem Geist umzugehen. Und Christus war natürlich immer Gott nahe, und so konnte er mit diesem Geist umgehen, aber seine Jünger konnten es noch nicht. Fasten bringt uns Gott näher, das ist eine Gesetzmäßigkeit. Wenn Menschen uns fragen, wie kann ich es mir leisten, den Zehnten zu geben, wissen Sie, wir beraten die Menschen, wenn Gott sie in die Wahrheit beruft, und das ist ganz normal, dann eine solche Frage zu stellen, dass jemand fragt, wie könnte ich es mir leisten, den Zehnten zu geben? Aber es ist eine Gesetzmäßigkeit, ein Gesetz, wenn Sie den Zehnten geben, dann segnet Gott Ihren Zuwachs. Mathematisch auf dem Papier macht das keinen Sinn, aber Gott macht es möglich. Wir haben das schon erlebt. Und wenn Sie im dritten zehnten Jahr sind, dann zeigt Gott auch, dass Gott Sie besonders segnen kann und es funktioniert. Es ist eine Gesetzmäßigkeit. Und so ist Fasten ebenso ein Gesetz, eine Gesetzmäßigkeit, dass man damit Gott näher kommt. Natürlich, wenn man in der richtigen Weise fastet, das bringt uns Gott näher. Was sind weitere Gründe, warum wir fasten? Nun, Fasten bringt uns Gott näher, aber Fasten gibt uns auch geistliche Einsicht, geistliche Unterscheidungsfähigkeit. Und es ist wichtig, dass wir an allen heiligen Tagen Gottes geistlich wachsen, aber besonders auch am Versöhnungstag, im Hinblick auf das, was er symbolisiert. Schlagen wir auf Esra Kapitel 8. Esra Kapitel 8. Fasten ist ein Werkzeug, um uns größere geistliche Unterscheidungsfähigkeit zu geben. Esra Kapitel 8, wir kennen die Geschichte. Artaxerxes oder Artasasta, wie er auch genannt wird, der König von Persien, sandte Esra und die Leviten auf eine lange und gefährliche Reise zurück nach Jerusalem. Esra wusste, dass die Reise gefährlich wäre. Er traute sich aber nicht, den König um eine Wache zu bitten, die den Weg nach Jerusalem beschützen würde. Und so war er unsicher, was er tun sollte, und er entschied sich zu fasten, um Weisheit zu bekommen. Esra Kapitel 8, Vers 21. Und ich ließ dort am Fluss bei Ahava ein Fasten ausrufen, damit wir uns vor unserem Gott demütigten, um von ihm eine Reise ohne Gefahren zu erbitten für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe. Denn ich schämte mich, vom König Geleit und Reiter zu fordern, um uns auf dem Weg vor Feinden zu helfen. Denn wir hatten dem König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Besten über allen, die ihn suchen, und seine Stärke und sein Zorn gegen alle, die ihn verlassen. Esra fand es für unangebracht, den König um eine Wache zum Geleit zu bitten, wo er ihm gerade gesagt hatte, unser Gott ist der Gott, und er wird mit uns sein. Wenn du uns ziehen lässt, um Gottes Willen zu tun, wird er mit uns sein. Vers 23, so fasteten wir und erbaten solches von unserem Gott. Und er erhörte uns. Und Gott zeigte ihnen den Weg und beschützte sie auf ihrer Reise. Fasten bringt uns Gott näher. Fasten gibt uns geistliche Unterscheidungsfähigkeit. Fasten hilft uns auch, uns zu demütigen. Fasten gibt uns Zeit zum Nachdenken über das, was wir in unserem Leben besser machen können. was wir bereuen müssen, wo wir noch geistlich wachsen müssen. Schlagen wir auf Psalm 40 und Vers 9. Psalm 40 und Vers 9. Der Titel meiner Predigt heute ist: Erfreuen Sie sich am Versöhnungstag. Erfreuen Sie sich am Versöhnungstag. Und es gibt vieles, woran wir uns erfreuen können, wenn wir verstehen, welche Bedeutung der Versöhnungstag hat. Psalm 40 und Vers 9, einer der vielen Psalmen, in denen David sich an Gottes Gesetz erfreut. Beachten Sie, was David hier im Psalm 40 und Vers 9 sagt. Er sagt: Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Ich freue mich daran, deinen Willen zu tun. Und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Es war David eine Freude, Gottes Willen zu tun. Die heiligen Tage sind Gottes Wille. Und wir freuen uns auch daran, zum Lapphüttenfest zu gehen. Wir reden darüber, wir reden über dessen Bedeutung, und das sollten wir auch. Wir freuen uns an dem, was es bedeutet, und wir freuen uns, das Fest zu feiern, Gott anzubeten beim Lapphüttenfest. Und wir sollten uns ebenso am Versöhnungstag erfreuen. Wir sollten uns an Gottes Willen insgesamt erfreuen, an Gottes ganzem Gesetz. Denn wenn wir verstehen, was der Versöhnungstag versinnbildlicht, dann ist es ein Freudentag. Es ist natürlich auch eine ernüchternde Zeit, aber es ist ein Freudentag. Was sind einige der Ereignisse, die am Versöhnungstag geschehen werden, in der Zukunft? Wie viele Jahre in der Zukunft wird es geschehen? Sehr wahrscheinlich zur Lebenszeit von vielen von Ihnen. Hier befinden wir uns jetzt am Wochensabbat nach dem Posaunenfest und vor dem Versöhnungstag. Welche Ereignisse werden stattfinden in dieser Zeit, in ein paar Jahren von jetzt ab? Ich weiß nicht, wie viele Jahre. Ich denke nicht, dass es 100 Jahre sind. Viel weniger als das wahrscheinlich. Wahrscheinlich in der Lebenszeit von vielen von uns. Schlagen wir auf Offenbarung, Kapitel 15. Offenbarung, Kapitel 15. Wir kommen zu der Zeit in der Zukunft, wo die Zornesschalen direkt bevorstehen. Offenbarung 15. Offenbarung 15 und die folgenden Kapitel beschreiben Ereignisse, Geschwister, die in der nicht zu weit entfernten Zukunft geschehen werden. Ereignisse, die Gottes Kirche lehrt, die geschehen werden am Posaunenfest und am Versöhnungstag. Erinnern wir uns, das Posaunenfest kündigt den Tag des Herrn an, und der Tag des Herrn ist ein Jahr lang, und so müssen wir uns also überlegen, von welchem Posaunentag wir sprechen, denn man hat das Posaunenfest, dann ein Jahr des Tages des Herrn, und dann kommt natürlich wieder ein Posaunentag. Und so kommt der Versöhnungstag nach dem zweiten Posaunenfest. Und was kommt danach? Das Laubhüttenfest. Ist Gott vollkommen? Tut Gott Dinge auf vollkommene Weise? Hat er Israel genau zum richtigen Zeitpunkt aus Ägypten herausgebracht? Ich glaube, Gott tut Dinge vollkommen. Und deshalb lehrt Gottes Kirche, dass diese Ereignisse während der Tage geschehen, an denen sie jetzt symbolisiert sind. Offenbarung 15, Vers 1: Und ich sah ein anderes Zeichen am Himmel, das war groß und wunderbar. Sieben Engel, die hatten die letzten sieben Plagen, denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Und ich sah, es war wie ein gläsernes Meer, mit Feuer vermengt. Und wir wissen aus Offenbarung 4, Vers 6, dass dies Gottes Thron beschreibt. Das ist Gottes Thron. Ich sah, es war wie ein gläsernes Meer, mit Feuer vermengt, und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer, sie standen vor Gottes Thron, und hatten Gottes Hafen und sangen das Lied des Mose. Die auferweckten Erstlingsheiligen stehen an dem gläsernen Meer vor Gottes Thron mit Hafen in ihren Händen. Sie sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke. Wir haben gerade Gottes Werke gesehen während des Tages des Herrn, und es kommen noch mehr Werke. Und wir freuen uns darauf, Satan gebunden zu sehen, mit dieser Kette. Wir haben Gottes Werke gesehen. Wir haben Gottes Werke gesehen in unserem Leben, als wir noch Menschen waren. Er hat uns aus der Welt herausberufen, er hat uns beschützt, hat unsere Gebete beantwortet, als er uns geheilt hat, als er uns gesegnet hat, sodass sein Evangelium mit Kraft verbreitet werden konnte in alle Welt, als eine Warnung und ein Zeugnis für alle Nationen. Und dann sahen wir Gottes Werke während der großen Bedrängnis, wie er die übrigen von Philadelphia beschützt hat, an einem Ort der Sicherheit. Wir sahen das Zeugnis der zwei Zeugen, und wir werden weitere kraftvolle Werke sehen. Wir werden sehen, wie Satan gebunden wird. Geschwister, das ist real. Das beschreibt reale Ereignisse. Und das ist begeisternd. Wir können uns erfreuen an dem Verständnis, das Gottes Plan durch seine heiligen Tage offenbart. Das geschieht alles und wir können daran teilhaben. Wir können Empfänger dieser Segnungen sein. Vers 5, danach sah ich, es wurde aufgetan der Tempel, die Stiftshütte im Himmel, und aus dem Tempel kamen die sieben Engel, die sieben Plagen hatten, angetan mit reinem, hellem Leinen und gegürtet um die Brust mit goldenen Gürteln. Und eine der vier Gestalten gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll vom Zorn Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und so haben wir hier das Gericht der Zornesschalen, die in schneller Abfolge kommen. Vers 8, und der Tempel wurde voll vom Rauch von der Herrlichkeit Gottes, und der Tempel wurde voll Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft. Und niemand konnte in den Tempel gehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Und ich bete zu Gott, dass sie da sein werden, und ich bete zu Gott, dass ich da sein werde. Wie Paulus in Thessalonicher sagte, diejenigen, die noch am Leben sein werden, werden denen nicht zuvorkommen, die zuvor im Glauben gestorben sind. Wird es nicht herrlich sein, dort zu sein mit König David, mit Abraham, mit Paulus, mit Johannes, mit Herr Armstrong? Und ich danke Gott wirklich sehr, ich bin sehr dankbar, dass Herr Elmsnäher geklärt hat, welche Ereignisse hier geschehen werden. Das ist phänomenal, Geschwister. Ich bin in der Kirche Gottes aufgewachsen, ich habe diese Seiten vielmals gelesen, wie sie auch, aber die Klarheit dessen, was geschehen wird während dieser Zeit, das ist erstaunlich. Wenn wir zu dieser Zeit im Tempel sein werden, dann sind wir unsterblich und diejenigen, die draußen sind, werden dann nicht hineinkommen können. Die draußen sind, sind sterblich. Sie können nicht hereinkommen. Schlagen wir ein paar Kapitel weiter auf, Offenbarung Kapitel 19. Diese Kapitel beschreiben, was geschehen wird während der Zeit zwischen dem Posaunenfest und dem Versöhnungstag. Und direkt nach dem Versöhnungstag haben wir natürlich die Errichtung des Reichs Gottes auf Erden, was vorausgesagt ist durch das Laubhüttenfest, Offenbarung Kapitel 19 und Vers 11. Hier haben wir Christus, den Eroberer, wie er kommt, Offenbarung 19, Vers 11, und ich sah den Himmel aufgetan, und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig, und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Geschwister, ich will hier sein, nicht wegen der Rache und weil ich den Tod sehen will, sondern ich will dabei sein, weil ich dann wissen werde, dass ich es geschafft habe. Wir werden es dann geschafft haben, wir werden Satan überwunden haben. Wir werden dann wissen, dass wir die Welt überwunden haben. Dass wir Gottes Gesetz verstanden und uns daran erfreut haben. Wir haben uns erfreut an Gottes heiligen Tagen. Dass wir den Versöhnungstag richtig eingehalten haben. Das Laubhüttenfest richtig eingehalten haben. Den letzten großen Tag richtig eingehalten haben. Und wir freuen uns auf das, was sie bedeuten. Vers 12. Christi Augen sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war. Und sein Name ist das Wort Gottes. Der Logos, das Wort Gottes. Und ihm folgte das Heer des Himmels, angetan mit weißem, reinem Leinen. Und sie folgten ihm auf weißen Pferden. Vers 15, und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage, und er wird sie regieren mit eisernem Stabe, und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen, und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren. Wir lesen in Versen 19 und 20 über das Tier und den falschen Propheten, die gefangen werden zu dieser Zeit, und dann kommen wir zu Kapitel 20, Offenbarung 20, Vers 1, und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren. Jetzt kommen wir sehr wahrscheinlich zu den Ereignissen, die am Versöhnungstag stattfinden. Und es wird eine Freude sein, diesen einzuhalten, Gott an diesem Tag anzubeten. Ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Wir haben das schon einmal gelesen, Satan wird gebunden werden. Er wird gebunden und in diesen Abgrund geworfen werden und er wird weggeschlossen für 1000 Jahre. Freuen wir uns an dem Verständnis, das wir davon haben dürfen, Geschwister. Wie Dr. Meredith schon oft gesagt hat, nur die Kirche Gottes, diejenigen, die aus der Kirche durch Herr Armstrong gekommen sind, haben dieses volle Verständnis der heiligen Tage Gottes. Und das stimmt. Soviel ich weiß, stimmt das. Ich habe noch keine andere Gruppierung gefunden, außerhalb der Kirche Gottes, die die Bedeutung hinter diesen Tagen versteht, außer vielleicht ein oder zwei dieser heiligen Tage Gottes. Aber sie haben dieses Verständnis. Und es ist ein herrlicher Segen. Wenn wir die Festtage einhalten, wenn wir den Versöhnungstag feiern, sollten wir uns daran erinnern, was diese Tage versinnbildlichen. Und das wird uns helfen, die kommenden Tage und Jahre zu überstehen. Es wird uns helfen, den Eifer zu haben, den wir brauchen, um zu widerstehen, um festzustehen, um auszuharren. Denn das werden wir tun müssen, Geschwister, in den kommenden Jahren. Gottes heilige Tage sind wie eine Orientierungskarte, eine Wegbeschreibung dessen, was kommen wird. Sie zeigen uns die Ereignisse, die auf der Welt geschehen werden, und sie zeigen uns, was unser Lohn sein wird, wenn wir Gott gehorchen, ihn ehren, ihm dienen. Gehen wir zurück zu 3. Mose Kapitel 16.
3. Mose Kapitel 16. Sprechen wir jetzt mehr über den Versöhnungstag, im Besonderen über die Anweisungen, die es für diesen Tag gab, und etwas mehr über deren Bedeutung. Wir haben bis jetzt praktisch das Ende der Geschichte betrachtet, gehen wir jetzt zurück zum Anfang. 3. Mose, Kapitel 16, und wir beginnen ab Vers 29. 3. Mose 16, 29. Auch soll euch dies eine ewige Ordnung sein. Am 10. Tage des 7. Monats sollt ihr fasten und keine Arbeit tun, weder ein Einheimischer noch ein Fremdling unter euch. Vers 30. Denn an diesem Tage geschieht eure Entsühnung, dass ihr gereinigt werdet. Von allen euren Sünden werdet ihr gereinigt vor dem Herrn. Darum soll es euch ein hochheiliger Sabbat sein und ihr sollt fasten. Eine ewige Ordnung sei das. Aber wir halten diesen Tag nicht nur ein, weil er vor 3000 Jahren eingehalten wurde. Wir halten ihn auch nicht nur ein, weil er geboten ist, sondern wir feiern diesen Tag auch für das, was er versinnbildlicht. Wegen der Freude, die wir darin haben, Geschwister. Zu wissen, dass Satan für immer gebunden sein wird. Erst für 1000 Jahre und danach für immer. Und weil wir wissen, dass wir eins werden können mit Gott, Geistwesen werden, nicht mehr gebunden an Fleisch, das verfällt, sondern mächtig, vollkommen, wundervolle Geistwesen, in der Gottfamilie werden wir sein. Und wir freuen uns an dieser Wahrheit. 3. Mose 16, Vers 21, wir gehen etwas zurück. Ein paar Verse, 3. Mose, Kapitel 16, Vers 21. Hier haben wir die zwei Ziegenböcke. Dann soll Aaron seine beiden Hände auf dessen Kopf legen und über ihn bekennen alle Missetaten der Kinder Israel und alle ihre Übertretungen, mit denen sie sich versündigt haben, und soll sie den Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereitsteht, in die Wüste bringen lassen. Dieser Ziegenbock war ein Symbol für den Satan. Dieser Ziegenbock, der in die Wüste gebracht wurde, durch die Hand eines starken Mannes, der bereit stand, das versinnbildlicht, was mit Satan dem Teufel geschehen wird, in ein paar Jahren von jetzt ab. Die Sünden werden ihm auferlegt und er wird weggeführt. Er wird gebunden, er wird an weiteren Aktivitäten gehindert, wird in Dunkelheit sein im Abgrund, für 1000 Jahre. Satan wird seinen Teil der Schuld auf sich geladen bekommen, wie es in Vers 22 heißt, dass also der Bock alle ihre Missetaten auf sich nehme, alle Sünden der Einwohner und in die Wildnis trage, und man lasse ihn in der Wüste. Der Satan wird in den Abgrund getan werden, in den Abysmos, wie es im Griechischen heißt, und immer wenn Satan diese Zeremonie sah, sah er seine Zukunft. Die Leviten im alten Israel, wie viel verstanden sie wirklich von dem, was sie taten? Manche, die den Heiligen Geist hatten, verstanden es bestimmt. Aber wir können heute zurückblicken und erkennen, wofür dies ein Sinnbild ist. Der Satan wird gebannt für 1000 Jahre und die Sünden werden auf seinen Kopf gelegt. Er wird in den Abgrund getan, wo, wie Offenbarung 9, Vers 1 bis 3 beschreiben, gegenwärtig Dämonen zurückgehalten werden. Schlagen wir es auf, wir haben kurz Zeit dafür. Offenbarung Kapitel 9, Vers 1 bis 3. Ich hatte Bedenken, ich verbrauche zu viel Zeit, um durch die heiligen Tage insgesamt zu gehen, aber ich bin noch im Zeitrahmen, also haben wir etwas Zeit. Offenbarung 9, Vers 1. Offenbarung 9 und Vers 1. Hier haben wir etwas, was beschrieben wird als Heuschrecken, die von diesem Abgrund auftauchen. Offenbarung 9, Vers 1. Es gibt also gegenwärtig einen Abgrund, wo Dämonen gefangen gehalten werden. Offenbarung 9 und Vers 1. Und der fünfte Engel blies seine Posaune, und ich sah einen Stern gefallen vom Himmel auf die Erde. Und ihm wurde der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben, und er tat den Brunnen des Abgrunds auf, und es stieg auf ein Rauch aus dem Brunnen, wie der Rauch eines großen Ofens. Und es wurden verfinstert die Sonne und die Luft von dem Rauch des Brunnens. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde, und ihnen wurde Macht gegeben, wie die Skorpione auf Erden Macht haben. Dämonen kamen auf die Erde. Ihnen wurde Macht gegeben, wie die Skorpione auf Erden Macht haben. Vers 4, und es wurde ihnen gesagt, sie sollten nicht Schaden tun dem Gras auf Erden, noch allem Grünen, noch irgendeinem Baum, sondern allein den Menschen, die nicht das Siegel Gottes haben an ihren Stirnen. Es wurde ihnen keine Autorität gegeben, diese zu töten, sondern sie zu quälen. Für 5 Monate. Eine schreckliche Zeit. Satan wird also gebunden, in Ketten gelegt und wird sehr wahrscheinlich in diesen Abgrund, in diesen Abysmus geworfen werden für 1000 Jahre. Und das ist symbolisiert gewesen durch den Ziegenbock, der in die Wüste geführt wurde im alten Israel. Und das ist etwas, was wir verstehen, worüber wir schon oft geschrieben haben. Herr Ames schrieb darüber in der September-Oktober 2012 Ausgabe der Living Church News. Dort beschrieb er einiges davon. In der September-Oktober 2012 Ausgabe der Living Church News. Herr Ames beschrieb da, was geschehen wird und die Zeit und an dem Versöhnungstag. Und Herr Ames schrieb, Zitat, Herr Herbert Armstrong kam zu der Überzeugung, dass die 7. Posaune am Posaunenfest stattfinden wird, am 1. Tag des 7. Monats in Gottes heiligen Kalender. Und wir wissen auch, dass die 7 letzten Plagen den Zorn Gottes vollenden, beginnend mit der 7. Posaune. Und beachten Sie wiederum, wo die wiedergeborenen, siegreichen Heiligen zu diesem Zeitpunkt stehen werden, wenn die 7 letzten Plagen ausgegossen werden. Und dann zitiert Herr Ames Offenbarung, Kapitel 15, Verse 1 und 2. Und ich sah ein anderes Zeichen am Himmel, das war groß und wunderbar. 7 Engel, die hatten die letzten 7 Plagen. Denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt, und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Hafen. Herr Ems zitierte hier Offenbarung, Kapitel 15, Verse 1 und 2. Und er schreibt weiter, wiederum, das ist aus der September-Oktober 2012 Ausgabe der Living Church News. Herr Ames schreibt weiter, nach diesem entscheidenden Ereignis finden die 7 letzten Plagen statt, die in Offenbarung 16 beschrieben werden. Erinnern Sie sich, wir haben Offenbarung 16 und 17 übergangen. Herr Ames schreibt weiter, diese 7 letzten Plagen, die in Offenbarung 16 beschrieben werden, werden in den folgenden 9 Tagen ausgegossen, gipfelnd mit der Entfernung des Satans am Versöhnungstag. Die Armeen der Erde werden sich bei Megiddo versammeln und bereiten sich vor auf ihren vergeblichen Versuch, Christus zu bekämpfen, Verse 14 und 16, wie Herr Ogwin in der Broschüre Die Offenbarung, das Geheimnis ist gelüftet, geschrieben hatte. Und wiederum, Geschwister, auf gewisse Weise ist das nichts Neues, was wir schreiben. Herr Ames hat einfach geholfen, es etwas genauer zu beschreiben, unseren Fokus auf diese Ereignisse zu schärfen. Aber das ist es, was wir gelehrt haben, was wir seit Jahrzehnten gelehrt haben. Herr Ames zitiert dann Herrn John Ogwin. Und er zitiert aus der Broschüre Die Offenbarung, das Geheimnis ist gelüftet, auf Seite 49. Höchstwahrscheinlich wird das, was in der Offenbarung an Geschehnissen zwischen den Blasen der 7. Posaune, Offenbarung 11,15, und dem Entfernen des Satans, Offenbarung 20,5, geschildert ist, in einer Zeitspanne von 9 Tagen zwischen dem Posaunentag und dem Versöhnungstag stattfinden. Es gibt eine große Bedeutung im Posaunenfest und im Versöhnungstag und im Labhüttenfest, wie wir wissen. Der Sabbat, den wir heute genießen, freuen Sie sich nicht auf diesen Sabbat, der kommt, sei es in 15 oder 20 oder wie viele Jahren auch immer, freuen Sie sich nicht auf diesen kommenden Sabbat? Sie werden dann ein Gottwesen sein, wenn Sie für würdig erachtet werden. Sie werden Gott gesehen haben, auf seinem Thron. Es wird dramatische Szenen auf der Erde geben, aber Sie werden sich nicht fürchten müssen. Sie werden überlebt haben, während der 3,5 Jahre der großen Bedrängnis und des Tages des Herrn. Sie werden dort sein, mit David, mit Jakobus, dem Bruder Christi, mit Noah. Das ist die Realität, auf die wir uns freuen. Das ist dieser Sabbat in so und so vielen Jahren in der Zukunft. Das ist der Versöhnungstag, an dem wir uns erfreuen werden. X Jahre in der Zukunft. Es gibt eine große Bedeutung in Gottes heiligen Tagen. Und wir wissen das, wir freuen uns an allen von Gottes heiligen Tagen. Es gibt eine große Bedeutung darin. Schlagen wir auf Jesaja Kapitel 58. Oftmals lesen wir Jesaja Kapitel 58, wenn wir das Fasten besprechen, oder den Versöhnungstag. Aber ich wollte Jesaja 58 für diesen Punkt in der Predigt aufsparen, weil ich hoffe, Geschwister, dass wir jetzt eine Vision haben können für die Zukunft, dass wir uns vorstellen können, welche großen Ereignisse dann stattgefunden haben werden und noch stattfinden, während dieser Tage, sei es in 15 oder 20 oder wie viele Jahren auch immer. Das wissen wir nicht genau. Jesaja 58 ist eine prophetische Passage, die uns Anweisungen gibt, wie wir fasten sollen, aber sie steckt voller Bedeutung voller Bedeutung hinsichtlich des Versöhnungstags, hinsichtlich der Rückkehr Christi, hinsichtlich uns, die wir zu Gott Wesen werden sollen. Lesen wir Jesaja 58, Verse 1 und 2. Wir lesen, dass wir getrost rufen sollen. Rufe getrost, halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune. Und die Kirche Gottes soll Jakob seine Sünden aufzeigen, die Gesetzesübertretungen. Verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Vers 2. Israel wird nicht bereuen. Israel wird sich nicht an diese Warnung halten. Erwarte ich, dass Zehntausende oder Hunderttausende von Menschen vor der großen Bedrängnis kommen, sich taufen lassen und in die Kirche Gottes kommen? Gott könnte das tun, aber Schriftstelle über Schriftstelle sagen uns, dass Israel seine Ohren verschließen wird gegenüber dieser Warnung. Verse 3 und 4 sprechen von dem Fasten, das Gott nicht gefällt. Und dann kommen wir zu Vers 5. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem er sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Vers 6. Das ist Gottes Fasten. Das ist, was Gott möchte, woran wir denken, wenn wir fasten, besonders am Versöhnungstag. Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Das ist der Zweck unseres Fastens. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Die Bande der Bosheit, der Sünde, die uns gefangen halten, wir können sie brechen. Durch das Werkzeug des Fastens, indem wir Gott näher kommen. Wir können mehr geistliche Unterscheidungsfähigkeit, mehr geistliche Einsicht bekommen, geistliche Stärke, indem wir dieses Werkzeug des Fastens gebrauchen. Das Fasten ist ein Werkzeug. Christus sagte zu den Jüngern, es gibt manche Dämonen, die man nicht bekämpfen kann, ohne dass man sich vorbereitet hat durch Beten und Fasten. Aber es geht noch um viel mehr als nur um uns. Gottes Heilsplan, das Evangelium, handelt nicht nur von uns. Das wäre sonst eine selbstsüchtige Botschaft, eine selbstsüchtige Auffassung, wenn wir glauben würden, es würde nur um uns gehen. Und Schande über die, außerhalb der Living Church of God, die diese Wahrheit genommen haben, die das Evangelium genommen haben und unter einen Scheffel gestellt haben. Sie wissen es besser, was diese Tage versinnbildlichen, aber die nicht genügend Liebe und Fürsorge haben, dass sie der Welt sagen möchten, was dies alles bedeutet. Das Evangelium und die Wahrheit handelt nicht nur von uns. Es geht um die ganze Welt. Die ganze Welt soll gerettet werden. Die ganze Welt soll freigekauft werden. Satan wird gebunden werden, dass er nicht weiter Schmerzen und Leiden in der Welt verursachen kann. Wir sehen, was in Syrien geschieht. Stellt sich so etwas in allen Städten der USA vor, während der großen Bedrängnis. Das Fasten, an dem Gott gefallen hat, ist es, die Bande der Ungerechtigkeit zu brechen. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast, die Folgen der Sünde, die Folgen des Satans. Gib frei, die du bedrückst. Und Geschwister, die Bedrückten werden freikommen, wahrscheinlich schon mit dem Posaunenfest, aber besonders werden die Bedrückten freikommen, wenn der Satan gebunden wird. Diejenigen, die die schlimmste Zeit überlebt haben werden, die es jemals in der Geschichte gegeben hat. Diejenigen, die das überlebt haben, werden freikommen. Sie werden befreit sein. Sie werden aus ihrer Gefangenschaft herausströmen. Die Bedrückten werden freikommen in der Zukunft. Während dieser Tage, die wir jetzt feiern. Ist es nicht herrlich, diese Wahrheit mit anderen zu teilen? Diese Wahrheit, die auch die Nahrung Christi war. Gottes Wille war Christi Nahrung. Gottes Wort, Gottes Wille, die Wahrheit, muss auch unsere Nahrung sein. Und wir müssen dieses Brot mit denen teilen, die jetzt bedrängt sind, die jetzt geistlich hungern. Die Welt ist im Moment in einer geistlichen Hungersnot. Und das ist ein Fasten, an dem Gott gefallen hat. Wenn wir fasten am Versöhnungstag, dann ist dies die Realität, auf die wir uns freuen. Und wir können Gott danken, dass er uns in die Wahrheit berufen hat, dass er uns die Augen geöffnet hat für die Bedeutung der heiligen Tage. Er offenbarte dies Herrn Armstrong vor vielen Jahrzehnten und wir halten an dieser Wahrheit fest, die Gott offenbart hat, an ihm und durch ihn und wir schätzen die Führung von Dr. Meredith, von Herrn Richard Ames, Dr. Vinell und all den treuen Männern, vergessen wir auch nicht Bruce Tyler am anderen Ende der Erde, dass wir Gottes Brot, das Brot des Lebens, das Brot, das von Gott kommt, mit denen teilen, die hungern. Und während wir fasten, fasten wir auch, indem wir Gott bitten, das Evangelium zu segnen, unsere Bemühungen zu segnen, dies zu verbreiten, dass das Evangelium mit mehr Kraft ausgeht und dass dieser Tag der Rückkehr Christi bald gebracht wird, dass dieser Tag bald kommt, an dem Satan gebunden wird, dass dieser Tag bald gebracht wird, wo das Millennium errichtet wird, was wir am Laubhüttenfest feiern, in ein paar Tagen. Und wo immer wir sind, am Strand, in den Bergen, wo wir auch immer das Fest feiern, wo Gott seinen Namen platziert, freuen wir uns an dem Millennium. Und wir denken über diese gute, diese wunderbare Zukunft nach, die dann die ganze Welt genießen kann, in dieser Zeit. Wir verstehen das, diejenigen in Syrien heute zum Beispiel können es nicht verstehen. Diejenigen in den von Kriegen zerrissenen Nationen in der heutigen Welt haben dieses Verständnis nicht, Geschwister. Wenn wir richtig fasten, auf die richtige Weise, lesen wir Vers 8, und das macht mich demütig, wie Gott es hier beschreibt, was unsere Zukunft sein kann. Er spricht über die Erstlingsfrüchte in Vers 8, er spricht über uns, er spricht über sie. Jesaja 58, Vers 8, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wir werden für immer bei ihm sein. Wie Paulus in Kolosser sagte, lasst euch von niemandem richten in diesen Feiertagen, Neumonden oder Sabbaten, außer der Leib Christi, die Kirche Gottes. Diese Tage versinnbildlichen große, bedeutsame Ereignisse, Dinge, die kommen werden, Geschwister. Große Dinge, die geschehen werden. Wir halten die Feste nicht nur ein, weil das Israel im Altertum sie gehalten hat. Es ist uns geboten, sie einzuhalten. Jesus Christus hat die Feste gefeiert. Und wir werden die Feste im Reich Gottes feiern. Wir werden auch Lehren und Anweisungen geben hinsichtlich Gottes Gesetz und Gottes Festen. Aber wir feiern diese Feste auch und auch den Versöhnungstag, weil wir uns an dem erfreuen, was diese Tage versinnbildlichen. Und natürlich haben wir dann das Laubhüttenfest und den letzten großen Tag. Erfreuen wir uns am Versöhnungstag, Geschwister? Erfreuen wir uns an dem Verständnis, das wir haben, dass Satan gebunden werden wird, dass wir hinsichtlich unserer Sünden versöhnt werden durch das Opfer Christi? Der Versöhnungstag erinnert uns auch daran, dass Christi Blut unsere Sünden bedeckt. Kapar, das ist das hebräische Wort dafür. Das Blut Christi bedeckt unsere Sünden. Und wir werden daran erinnert. Und wir können dafür dankbar sein, denn wir können das Reich Gottes nicht ererben, wenn wir immer noch unter der Strafe für unsere Sünden sind. Geschwister, wir freuen uns auf das Millennium, wir freuen uns auf das, was der Versöhnungstag versinnbildlicht. Wir freuen uns, wenn alle Dinge unter Christi Füße getan werden. Schlagen wir auf Hebräer Kapitel 2, während wir zum Abschluss kommen. Hebräer Kapitel 2. Wir haben große Freude darin, Gottes Festtage einzuhalten. Und wir haben große Freude daran, was diese Tage versinnbildlichen. Ja, es gibt auch ernüchternde Ereignisse, die kommen werden, aber Gott wird sie hindurchführen, wenn sie ihm nahe bleiben. Wenn sie ihm nahe bleiben. Hebräer Kapitel 2, beachten wir Vers 5. Es spricht hier von der zukünftigen Welt, der Welt von morgen. Hebräer 2, Vers 5, denn nicht den Engeln hat er untertan gemacht, die zukünftige Welt, von der wir reden. Es bezeugt aber einer an einer Stelle und spricht, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest? Warum hat sich Gott all die Mühe gemacht, diese heiligen Tage einzurichten, die wir einhalten? Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn eine kleine Zeit niedriger sein lassen als die Engel. Mit Preis und Ehre hast du ihn gekrönt. Alles hast du unter seine Füße getan. Und diese Prophezeiung ist dann ein Rückblick, wenn Christus alles unter seine Füße gelegt bekommen hat. Und hier schreibt Paulus in Vers 8 und erklärt genauer, was in Versen 7 und 8 beschrieben ist. Wenn er ihm alles unter die Füße getan hat, und wie wir gelesen und gehört haben, dieses Alles, Tapanta, ist das All, alles, das je existiert hat und existieren wird. Wenn er ihm alles unter die Füße getan hat, so hat er nichts ausgenommen, was ihm nicht untertan wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist. Wir sehen jetzt noch nicht all diese Dinge. Wir haben jetzt noch nicht dieses Königtum ererbt, das Christus untertan gemacht wird. Wir haben jetzt noch nicht unser Erbe empfangen. Aber alle Dinge werden auch uns untertan gemacht werden, während wir uns Christus unterordnen. Heute, Vers 9, was sehen wir heute? Wir sehen jetzt noch nicht all die Herrlichkeit, die Herrschaft in allen Galaxien und die Geistwelt. Wir haben einen ganz kleinen Einblick darin, aber wir sehen noch nicht alles. Aber wir sehen heute Jesus, Vers 9. Wir folgen seinem Vorbild, wir leben nach seinem Beispiel. Wir haben Glauben an ihn als unseren Hohepriester, als das Lamm, das geschlachtet ist von Anfang der Welt, wie Johannes ihn beschrieben hat. Er ist das Lamm, das würdig ist, das Buch in Empfang zu nehmen, wie es der Apostel Johannes beschrieben hat. Und er ist auch das erobernde Lamm, das siegreich kommt auf einem Pferd und der unser Hohepriester ist, der uns heiratet und wir werden mit Gott und Christus leben für immer in Herrlichkeit. Wir sehen Jesus. Vers 9, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesus sehen wir durch das Leiden des Todes gekrönt mit Preis und Ehre. Denn durch Gottes Gnade sollte er für alle den Tod schmecken. Ja, der Versöhnungstag ist auch eine Erinnerung an Christi Tod, der unsere Sünden bedeckt. Geschwister, wir haben heute einen kleinen Einblick bekommen in die Bedeutung des Versöhnungstags und Gottes heilige Tage insgesamt. Und wir können große Freude daran haben, Gottes heilige Tage zu feiern und einzuhalten. Freuen wir uns an Gottes Herbstfestzeit. Erfreuen wir uns an Gottes Gesetz. Erfreuen wir uns an der Einhaltung und Feier des Laubhüttenfests und des letzten großen Tags. Aber Geschwister, erfreuen wir uns auch an dem Versöhnungstag.